seid. Ich freue mich, so ja, entspannte Gesichter zu sehen. Und ja, ich möchte anfangs auch nochmal mit uns beten. Und wo es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater, du hast so viel Gutes für uns, weil du uns liebst. Und wir wollen dieses Gute heute an unser Herz lassen und wir wollen dich bitten, dass du uns beschenkst und dass unser Herz warm wird von deiner Liebe und dass wir merken, ja, du bist wirklich für uns. Du hast Gutes für uns, du willst uns ermutigen, willst uns Kraft geben für die Herausforderungen, in denen wir stehen. Du willst uns nahe kommen, heute im Gottesdienst und alle Tage unseres Lebens. Und so wollen wir dich um offene Herzen bei uns bitten. Hilf, dass wir sagen, ja, Herr, was hast du für mich heute? Amen. Amen. Dürft euch wieder setzen. Bei der heutigen Predigt, da habe ich was ganz Unspektakuläres gemacht. Und zwar habe ich mal den vorgegebenen Text der evangelischen Landeskirchen in Deutschland mir zur Brust genommen und habe gesagt, den werde ich heute mal für mich als Aufgabe nehmen. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass Land auf, Land ab viele, viele Pfarrerinnen und Pfarrer tatsächlich über diesen Text predigen. Und ich würde gern mal Mäuschen sein, weil das ist gar nicht so ein einfacher Text, weil das eine Aufzählung von vielen, vielen Sachen ist, die auf den Zetteln da steht. Ich habe folgende Überschrift für die Predigt gefunden, die so das Ganze eigentlich ausdrücken soll, und zwar: Meine Gemeinde braucht mich. Und ich dachte, das Erste, um mal ein bisschen interaktiv zu sein, damit ihr auch so ein bisschen wach werdet, ist, dass wir das mal laut aussprechen. Meine Gemeinde braucht mich. Und nochmal: Meine Gemeinde braucht mich. Also du bist wichtig, ja? Ohne dich, da funktioniert manches nicht. Dann würde hier wirklich in der Gemeinde ein Loch sein, weil du ja an der Stelle, wo du hingestellt wirst von Gott, wo du eine wichtige Funktion hast. Wer oder was ist denn die Stadtmission? Stadtmission ist auf jeden Fall nicht der Pastor. Wir glauben, dass Stadtmission wir alle zusammen sind, dass christliche Gemeinde vom Miteinander lebt und dass jeder mitgestalten kann, dass es nicht die da oben gibt, die die Bosse sind und die sagen, wo es lang geht, sondern dass wir alle Mitspracherecht auch haben, ja? Und die Stadtmission ist eben auch nicht so ein Gebäude nur, sondern das sind wir alle. Und in unserem Motto als Gemeinde, da haben wir ja stehen, wir wollen eine Gemeinschaft von Christen sein, die Menschen in Gottes Namen begegnen. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wir wollen Gemeinschaft fördern und du und ich, wir wollen uns ja hier mit einbringen und uns auch wohlfühlen in dieser Gemeinschaft. Und deswegen müssen wir gucken, wie Gott sich Gemeinschaft vorgestellt hat. Um das Wie der Begegnung zwischen uns untereinander, da geht es Paulus und auch mir in der Predigt, hoffe ich doch, dass ich das so verstanden habe im Römerbrief. Wir haben es bei dem Predigttext heute, bei dieser vorgegebenen Perikope, da haben wir es nicht mit einer abgeschlossenen Bibelgeschichte zu tun. Da ist nicht ein Gleichnis, nicht eine Story, nicht ein Wort von Jesus, sondern es gibt verschiedene einzelne Vorgaben, Verhaltensvorgaben, die Paulus hier nennt. Und wir finden diese Liste, um die es in der Predigt heute geht, im Römerbrief Kapitel 12, wer mitlesen möchte. Aber ich bring's ja sowieso mit euch an die Wand. Paulus, der hat im Römerbrief vorher schon lang und breit erklärt, was ist ein Christsein? Für die Römer war das neu. Rom war zwar die Hauptstadt des Römischen Reiches, da war die Macht konzentriert, da kamen alle möglichen Völker und Kulturen zusammen. Aber diese römische Gemeinde, die waren ja neu als Christen. Und Christsein selber, Jesus nachzufolgen, war brandneu in dieser Welt. Und deswegen musste erstmal nochmal erklärt werden, worum geht's denn eigentlich? Paulus erklärt das lang und breit, dass nur durch Jesus Christus, weil er am Kreuz sein Leben ja als Lösegeld für unsere Schuld gegeben hat, nur durch Jesus können wir zum Vater im Himmel kommen, können mit ihm vereint sein, können Kinder Gottes jetzt sein und fröhlich sein und Hoffnung haben, weil dieser Gott nur nicht mehr irgendwo ist, kein philosophisches Konstrukt, sondern er ist Teil unseres Lebens. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott sogar in uns selber drin. Wir sind nie allein, weil er uns so sehr lieb hat. Und Paulus, der hat das also lang und breit den Römern erklärt. Und der sagt auch hier, Leute, Christsein ist nicht, dass ihr jetzt versucht, bessere Menschen zu sein und ihr gebt euch Mühe, ja, tue Recht und scheue niemand, so nicht, sondern der Heilige Geist, der ist die Kraftquelle. Ihr müsst euer Christsein nicht aus eigener Kraft machen, aus eigener Intelligenz. Ihr wisst doch, dass ihr es nicht schafft. Lasst euch beschenken von dem Heiligen Geist, damit das Gute passiert. Und nun kommen wir zu Kapitel 12. Und da fordert ja Paulus jetzt die jungen Christen heraus und sagt, okay, ihr habt ein neues Leben durch Jesus, ihr habt den Heiligen Geist, der euch die Kraft gibt, dieses neue Leben zu führen, dann macht das auch, führt ein neues, ein verändertes Leben. Wenn du vorher mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt hast, lass es hinter dir, lass dir von Gott helfen, dass du neu leben kannst. Wenn du vorher traurig warst und ohne Hoffnung, lass dir die Hoffnung Gottes schenken, ja? Und so sagt er dann eben am Anfang dieses Kapitels, Regina hat es schon vorgelesen, ändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und Gottes Wille ist was Tolles, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Gott will das Beste für dich und für mich. Will ich das nicht auch? Na klar. Ein neues Denken soll da anfangen. Und neues Denken, wie ist denn das? Wer von euch hat denn sich vorgenommen, im neuen Jahr abzunehmen? Fitnessstudio oder sowas. Oder einen anderen guten Vorsatz, weniger Schokolade oder Alkohol. Oh, mit Vorsätzen sind wir gar nicht so, weil wir wissen, es ist schwierig mit neuen Vorsätzen. Der Weg, damit etwas neu in meinem Leben wird, ist, dass ich kleine Schritte gehe, nicht gleich zu viel erwarte. Und wenn viele kleine Schritte, wenn ich immer in die richtige Richtung einen Schritt gehe, dann kann dadurch eine Gewohnheit werden und dann kann ich auch ein neuer Mensch werden, weil ich dann tatsächlich ins Fitnessstudio gehe, auch wenn ich anfangs nur einen Tag die Woche für 3 Stunden gegangen bin oder eine halbe Stunde. So, Einzelschritte, Babyschritte kann man sagen. Und diese Einzelschritte, die habt ihr jetzt auf den Zetteln und die habe ich euch ja so weitergegeben, weil ich möchte euch so ein bisschen aktivieren. Und ich werde jetzt immer ein Vers vorlesen und ihr guckt dann, wer in den Klammern steht, welcher Vers das ist. Und wer den Vers hat, der steht dann bitte mal auf und redet so laut wie möglich, liest er uns das mal vor. Und wenn ihr euch nicht traut, schnell noch links und rechts den Zettel weitergeben. So, wir fangen mit Vers 9 an. Weil wisst ihr was, Christsein, da muss man Sachen durchbuchstabieren. Und Paulus hat das gemacht und wir in Prenzlau machen das heute auch mal, okay? Seid ihr dabei? Okay, Vers 9, wer hat Vers 9, V9? Bitte aufstehen und einmal laut für alle vorlesen, so laut wie möglich. Perfekt.
Ja, er hat den Anfang gemacht, so, dann nehme ich dir den Zettel ab.
Wir buchstabieren uns also die Predigt jetzt einmal so gemeinsam durch. So, könnt ihr das alle gut sehen? So, okay. Paulus, der beginnt erstmal mit der Liebe, weil wisst ihr was, Liebe ist das, worum es geht im Christsein, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und da kann es knacken in der Beziehung zu Gott, zu uns selbst und mit dem Nächsten. Aber wenn die Liebe da ist, dann ist alles so, wie Gott es möchte. Dann als Gottes Kinder, dann können wir genau in dem Stil leben, wie er Familie sich vorgestellt hat. Und Liebe ist also die Grundeinstellung, die unser ganzes Leben auch gerade in christlicher Gemeinde beherrschen soll. Ja? Liebe ist das Gebot. Und hier steht nicht das Wort für eine Liebe. Hier steht in Deutsch, heißt die Übersetzung immer Liebe. Liebe, Liebe. Aber es gibt im Griechischen verschiedene Sorten Liebe und hier steht nicht die Liebe, die einfach sagt, hier links und rechts, guckt mal unverfänglich nochmal rum. Das ist nicht die Liebe gemeint, die den anderen sympathisch findet. Also es ist keine Grundbedingung, dass wir uns alle hier riechen können oder die Chemie einfach stimmt. Die Liebe ist nämlich gar nicht gemeint. Sondern hier ist die Liebe Agape gemeint und das ist die Liebe, die Gott hat. Es ist die Liebe, die Gott in uns hineingibt als neue Christen. Und es ist die Liebe, die uns ermöglicht, andere zu lieben, auch wenn uns die Nase vielleicht mal nicht passt. Ja? Und wir haben ja in unserer Gemeinde, und damals in Rom war das auch so, wir haben ganz unterschiedliche Charaktere. Aus verschiedenen Hintergründen kommen wir und doch sind wir verbunden in der Familie unseres Vaters im Himmel. Was uns zuerst verbinden soll, ist nicht die Sympathie, sondern Gott dass Gott gesagt hat, ihr kommt jetzt alle hier in die Stadtmission, ihr kommt zusammen, ich würfel euch zusammen und ich glaube, da wird was draus. Und gerade wenn wir so unterschiedlich sind, kann man sagen, oh, das ist schwierig, aber Gott sagt, das ist Vielfalt, das ist schön, das ist eine Bereicherung, weil dann kann man was voneinander lernen. Da seid ihr nicht immer einer Meinung, aber ihr könnt entdecken, oh, da hat der Wolfgang zum Beispiel recht, als er mir das gesagt hat. Ne, der hat eine Perspektive, die habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist eine Bereicherung. Ja, und dann kann ich von Wiebke was lernen, wie man Flöte spielt oder so. So ein bisschen. Ja, also die Vielfalt, das ist so toll. Das will Gott. Er hat sich was Tolles dabei gedacht. In dieser Liebe sollen wir aber ehrlich sein. Hier steht, die Liebe ist ohne falsch. Und falsch heißt eigentlich im Griechischen Schauspielerei, ohne Schauspielerei. Nicht so am Sonntag, Bruder, Schwester, sondern ich sag ehrlich, ich hab dich lieb, schön, dass du da bist. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Es geht nicht um Sympathie, sondern dass ich mich freue, dass ein Mensch durch Gottes Gnade hier in unsere Gemeinde dazugekommen ist und dass wir durch Jesus verbunden sind. Wir brauchen uns nichts vorspielen, die Liebe sei ohne falsch. Wir sollen den Mut haben, ehrlich aufeinander zuzugehen, auch wenn nicht immer alles ja vielleicht zwischenmenschlich so ist, wie wir uns das immer wünschen. Paulus macht es ganz praktisch. Er sagt, hasst das Böse. Was ist denn Böses, wenn wir in der Gemeinde sind? Böse ist zum Beispiel, wenn ich zu dir ganz nett bin, aber hinter deinem Rücken rede ich dann schlecht über dich. Das soll so nicht sein. Wir wollen ehrlich und auch möglichst liebevoll miteinander umgehen. Hasst das Böse. Wenn Konflikte da sind, dann redet doch um Gottes Willen darüber. Dann betet miteinander, versöhnt euch. Jesus hat uns doch beigebracht, wie das funktioniert. Wenn wir Christen das nicht hinkriegen, na wer denn dann? Betont die guten Dinge, die euch verbinden und übt diese Dinge ein, sagt Paulus hier. Wollen wir nicht alle zu einer Stadtmission gehören, wo diese Liebe, die Liebe Gottes regiert, wo man hinkommt und keine Angst haben muss, dass man was drüber kriegt? Das soll das Ziel für uns und auch damals für die Römer sein. Aber es ist eben unsere Gemeinde. Für so ein Miteinander sind wir alle mitverantwortlich, du und ich. Gehen wir also einen kleinen Schritt und nehmen uns das vor, wir wollen das beherzigen, was Paulus hier sagt, die Liebe sei ohne falsch. In dieser Gemeinde wollen wir um Gottes Willen uns ehrlich lieben. Wer hat denn die nächsten Zettel, zwei Zettel jetzt, 10a und 10b? Wer hat 10a? Bitte schön.
Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich.
Ja, okay. Und wer hat dann 10b? Wunderbar.
Die brüderliche Liebe, hier sind gerade zwei Schwestern aufgestanden. Damals hatten die Schwestern leider nicht ganz so viel zu sagen, aber bei uns schon. Das heißt, immer wenn wir in der Bibel brüderlich lesen, dann meint Paulus natürlich auch die Schwestern. Ja? Aber er hat das noch nicht so gegendert wie wir heute.
So, okay. Die brüderliche Liebe. Die Liebe, die Paulus vorschwebt für die Gemeinde in Rom und auch für uns, die soll ja von Herzen kommen. Nicht nur ehrlich sein, sondern auch von Herzen kommen. Und sie soll im Vers B echte Wertschätzung ausdrücken. Was ist denn herzlich? Wann ist man herzlich? Herzlich ist doch, wenn der andere in meinem Herzen, in meinem Leben einen Platz hat. Wenn mir nicht egal ist, wie es dir geht. Wenn ich in dein Gesicht gucke und ich erkenne, ach, da geht es dir gerade gut oder schlecht und es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Wenn mir Freud und Leid von Glaubensgeschwistern in der Gemeinde nahe gehen, dann habe ich mein Herz für den anderen geöffnet. Und diese Bruderliebe, die hat einen schönen Namen, der auf dem Frühstückstisch vorkommt, Philadelphia. Ja, und das ist die Bruderliebe und das geht weit über normale Empathie hinaus. Durch Gottes Gnade sitze ich doch mit euch allen hier in einem Boot und wir sind zusammengewürfelt und ich brauche eure Anteilnahme, wenn bei mir was Schlimmes passieren würde, ein Unfall ist oder wer stirbt, dann brauche ich doch eure Anteilnahme und genauso brauchst du dann auch Anteilnahme, wenn bei dir was entweder toll ist oder nicht toll ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir voneinander wissen, dass wir einen Anteil geben, miteinander reden, miteinander beten. Und wenn das eben gelingt, die brüderliche Liebe, die sei herzlich, wenn mir Gemeinde zu Herzen geht, ja, das steckt an, das ist schön, weil da ja was mit Wärme ja dabei ist. Gemeinde Gottes ist so ein bisschen wie ein Kindergarten. Aber wir sollen uns in diesem Kindergarten nicht kindisch verhalten, sondern wir sollen viel mehr lernen, uns so lieb zu haben, wie es eben unserem Vater im Himmel entspricht. Und deswegen buchstabiert Paulus das durch und ich hoffe, ihr seid da noch dabei. Wertschätzung ist notwendig. Luther, der übersetzt hier mit Ehrerbietung. Heutzutage werden Menschen oft nur noch für super, super Leistungen geehrt. Die oben, die ganz Reichen, die ganz Schlauen, die Nobelpreisträger, die Stars, die man kennt. Aber in der Gemeinde, da sind wir ganz normale Leute. Ne? Wir haben vielleicht in unserem Berufsleben verschiedene Sachen erlebt oder so, aber jeder von uns ist der Ehre wert. Wir sollen Ehrerbietung zeigen. Hier greift Paulus ein Bild auf von diesem Leib Christi, das wir auch in der Schriftlesung gerade vorher gehört haben, diesen Gedanken. Jeder Christ, jeder in der Gemeinde hat eine wichtige Funktion und die soll geehrt werden. Ich kann mit ohne meine Milz wahrscheinlich leben, aber es ist kein gutes Leben, also brauche ich die. Und genauso braucht unsere Gemeinde, braucht jeden Einzelnen, die Stillen und die Leisen und die, die vorne stehen oder irgendwas machen. Jeder Einzelne ist genauso wichtig und aller Ehre wert. Und jeder von uns versucht doch sein Bestes zu geben, Gott zur Ehre. Jeder von uns darf etwas beitragen zum Ganzen. Und nur weil die anderen manchmal nicht sehen, dass ich heimlich für die Gemeinde bete oder für Einzelne, heißt das nicht, dass es wichtig ist. Du hast eine Funktion für deine Gemeinde und die Funktion sollst du auch ausüben. Unsere Gemeinde, die braucht jeden Einzelnen und ich möchte uns ermutigen am Anfang des Jahres, helfen wir doch einander, dass wir unseren Platz finden, dass wir mal Sachen probieren. Ja, und dass eben wir eine Vielfalt haben. Ich finde das so schön, wenn Regina zum Beispiel hier vorne mitmacht. Ja, das ist so schön, ja, dass wir, sag mal, nicht nur ein paar Moderatoren haben, sondern immer wieder auch ein neues Gesicht. Das ist so schön, so wertschätzend. Achten wir niemand gering, sondern ermutigen wir uns in der Gemeinde, mach doch mit, bring dich mit ein, im ganz Kleinen, was keiner sieht, oder auch mal bei Sachen, die vielleicht gesehen werden. Wer hat denn nun den 11. Vers? Vers 11. Ha.
Sei nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sei brennend im Geist, dient dem Herrn.
Das sind gleich drei Wünsche auf einmal. Ich bin heute ganz schön schwer aus dem Bett gekommen und Trägheit kann ansteckend sein. Und wenn ich zu Hause so laut gähne, was ab und zu doch mal passiert, dann sagt Annegret, hör auf, ich werde auch gleich müde. Und so kann die Trägheit auch unsere Gemeinde anstecken. Wenn ganz viele von uns träge sind und ach ja, und Gottesdienst und wir machen und ja, dann sagen alle anderen, ja, dann machen wir das so, ah. Oh, gähnt doch mal. Wer hat denn schon gegähnt heute Morgen? Oh, lasst es doch noch mal raus, damit es auch weg ist. Oh, so, okay. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Es gibt Dinge, die uns träge und unmotiviert machen können. Wir haben doch was zu tun. Wir haben etwas Aufträge von Jesus. Wir haben Begabung, wo wir uns einbringen können. Und das, was Gott uns gibt, da sollen wir nicht träge sein. Wir leben in einem Land, das ziemlich träge ist. Ich will jetzt nicht politisch werden und irgendwen an, aber in unserem Land gibt es viele Bedenkenträger. In Amerika, da wird erstmal gestartet und wir starten eine Firma und warum nicht und so. In Deutschland, ach, das geht doch nicht und hast du da überlegt und ist das abgesichert und versichert und bla bla bla. Es geht hier nicht vorwärts, weil wir so eine Mentalität auch haben. wenn wir mit Gott auch so umgehen und Gott sagt, du erzählst jetzt deinem Nachbarn aber mal, was du erlebt hast mit mir, wo ich dich bewahrt habe vor schwerer Krankheit oder vorm Unfall. Und du erzählst es nicht, weil du träge bist und weil du Bedenken hast und weil es sowieso nicht funktioniert. Ja, dann passiert auch nichts, dann wird dein Nachbar nicht von Jesus erfahren. Mein Nachbar, der kann hören, dass ich vor 10 Tagen auf der Autobahn war bei Penkun. Es war richtig windig, es war ein Schneesturm. Mir sind auf dem Friedhof vorher fast die Ohren weggefroren. Und es war richtig Seitenwind. Und ich hatte wirklich das Lenkrad festzuhalten, um heile nach Hause zu kommen. Abends gucke ich Nachrichten und an der Stelle, wo ich gefahren bin, ist ein Reisebus verunglückt mit mehreren Toten. Bewahrung. Und ich sage, mein Gott hat mich geschützt. Wir können doch so viel weiterzählen, kleine und große Sachen. Wir erleben doch Dinge mit Gott. Und wir sollen nicht träge sein in dem, was wir tun sollen, das dann auch weiterzugeben. Lass dich doch von Rückschlägen nicht entmutigen, auch wenn du anderen Menschen von deinem Glauben erzählst und wenn du sagst, ich bete für dich, ich glaube, dass Gott helfen kann in deinem Leben. Und dass die Probleme, die du gerade in deinem Rucksack mit dir rumschleppst, dass diese Probleme bei Jesus doch viel besser aufgehoben sind und dass deine Schultern wieder frei werden können, wenn du es bei Jesus abgibst, deine Sorgen. Probier es doch einfach mal. Ja? Und wir sagen, ich habe jetzt mit meinem Bruder, das ist ja oft auch in der Verwandtschaft, dass da Menschen keine gläubigen Leute sind. Mein Bruder ist kein Christ. Und ich habe irgendwann auch aufgegeben, mit ihm über Jesus zu reden. Und jetzt fängt er manchmal an und sagt, na, da hat dir dein Gott aber geholfen. Die Theorie kennt er ja alles. Ja? Lassen wir uns nicht entmutigen, werden wir nicht träge in dem, was wir tun sollen, sondern wir sollen brennend sein. Wir sollen wieder Feuer fangen und wieder neue Leidenschaft für die Menschen und für die Welt, in der wir leben, bekommen. Wir sollen als Stadtmission missionieren. Nicht, dass wir den Leuten unsere Meinung aufdrücken. Ne? Nicht, dass wir alles in ein Schema pressen, sondern wir missionieren, indem wir sagen, wir haben gute Nachrichten für euch. Wir kennen jemanden, der helfen kann. Das ist doch Mission. Das ist unser Auftrag, unsere Mission. Ja? Und wenn wir da träge sind, boah. Dann kommen wir in Gottesdienst und gähnen und in ein paar Jahren macht irgendwann der Letzte das Licht aus. Gott möchte, dass es wächst, dass da Feuer ist, dass da Leidenschaft ist und dass wir Menschen wieder neu herausfordern. Gott liebt dich und du brauchst diesen Gott und wir brauchen diesen Gott. Wir wollen einander anstecken, so wie das bei den Feuern, Los Angeles ist ja gerade ziemlich viel in Flammen, vielleicht habt ihr die Bilder so im Kopf. Ein Feuer, das ist Energie. Und hier sagt Paulus, seid voller Energie durch den Heiligen Geist. Produziert diese Energie nicht selber, sondern lasst euch erfüllen, die Batterien aufladen von Gott und seinen Möglichkeiten, übernatürlich. Und nutzt diese Energie, damit Gutes weitergeht. Dient dem Herrn. Für wen machen wir das alles? Machen wir das, dass wir brave Christen sind? Machen wir das für uns selber oder nur für andere? Hier steht, dient dem Herrn. Wir wollen das, was wir als Christen tun, Gott zur Ehre tun. Wir folgen doch Jesus als unserem Herrn und Meister, als unserem König nach. Und er ist gut und er hat Gutes für uns vorbereitet. Und deswegen wollen wir ja einander anfeuern. Ich liebe das so beim Sport. Mein Bruder ist Marathonläufer und meine Schwägerin. Und die waren in New York und Chicago. Und dann siehst du links und rechts am Rand die Leute, die anfeuern. Und so soll es bei uns sein. Wenn du etwas tust, dann bist du nicht allein, sondern Gemeinde soll dir Rückendeckung geben und sagen, ja, wir feuern dich an, wir beten für dich, dass du das schaffst, dass du dich bewährst, dass du in der Versuchung, die in deinem Alltag ist, dass du bestehen kannst. Wir glauben an dich, dass Jesus dir da helfen kann. Mit vereinten Kräften können wir doch viel erwarten. Dient dem Herrn. Und wisst ihr was? Unser Herr würde sich freuen, wenn ein Mensch in diesem Jahr durch unsere Gemeinde zum Glauben kommt und Jesus kennenlernt und gerettet wird für alle Ewigkeit und neue Hoffnung, neue Perspektive, neue Kraft hat. Und wisst ihr was? Unser Herr würde sich auch nicht, hätte kein Problem damit, wenn nicht nur einer zu ihm findet, sondern 50 oder 100. Die Menschen hier brauchen Jesus, wir brauchen doch Jesus. Sonst brauchen wir uns hier gar nicht treffen, wenn das alles Quatsch ist. Dient dem Herrn, macht seine Ehre größer. So, dann kommen wir zu Vers 12. Super, Wiebke. Wunderbar.
Sei fröhlich in der Hoffnung, geduldig.
Nee, warte mal, wie geht das weiter? Es gibt jedenfalls ein Lied dazu. Müssten wir nochmal raussuchen. So, also, das ist ein ganz bekannter Dreiklang. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Paulus sagt, als Christen, da sind wir nicht anders als die Leute draußen. Wir gehen genauso durch Höhen und Tiefen in unserem Leben. Wir haben auch Probleme, mal gibt es Sonnenschein oder mal Hagel. Aber wenn wir noch hoffen, seid fröhlich in der Hoffnung. Und wenn die Hoffnung noch nicht erfüllt ist, dann können wir trotzdem schon fröhlich sein. Und das Beste bei Christen ist doch, wir sind eine lebendige Hoffnung. Und wir hoffen darauf, dass wir ewig leben. Denn durch Jesus sind wir neue Menschen. Innen drin hat er das schon alles verändert. Und wenn wir dann einmal die Augen in dieser Welt zumachen, dann werden wir in der anderen Welt die Augen wieder aufmachen. Und das ist eine Hoffnung, die uns tragen kann, auch wenn wir jetzt noch nicht das sehen, was wir jetzt schon glauben. Wir können das also feiern. Amen? Ja, Amen. Die Christen in Rom, die haben dann das Zweite auch ganz früh erlebt, seid geduldig in Trübsal. Die Christen in Rom, die haben ja ziemlich früh Christenverfolgung erlebt. Aber sie wussten und sie haben erlebt, dass Gott sie durchträgt. Teilweise sind sie ganz mutig dann in den Zirkus gegangen, um sich von den Löwen fressen zu lassen. Aber hier steht, seid geduldig in Trübsal. Wenn ihr Schweres erlebt, wenn ihr mit Krankheit zu tun habt, wo nach 1000 Gebeten Gott diese Krankheit immer noch nicht weggenommen hat. Du bist halt krank, es ist chronisch und Gott hat entschieden, dass du das behältst, diese Last. Dann kannst du nur eins machen. Du kannst es geduldig tragen und sagen, Gott, dann hilf mir, diese Last zu tragen und das Beste draus zu machen. Die Höhen und Tiefen unseres Lebens, die sollen dazu dienen, dass wir uns an die Hand von unserem Papa begeben und sagen, halt mich fest. Nicht nur, wenn alles toll ist und Christsein siegreich ist, sondern wenn es eben auch mal nicht siegreich aussieht. Und wir nicht verstehen, warum Gott das zulässt, weil Gott lässt sich nicht bis ins Letzte in die Karten schauen. Warum nimmt er uns, liebe Menschen? Warum lässt er das zu? Gott hat seine Gründe. Und was wir machen können, ist seine Hand nehmen und sagen, Papa, Papa, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust. Und diese Hand, die halten wir durch das Gebet, wenn wir mit dem Papa reden, so wie Jesus es gelehrt hat. Papa im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, diese Dinge. Das Vaterunser lehrt uns diese Perspektive, die Jesus als Sohn Gottes schon hatte. Und wenn wir an der Hand vom Papa sind, dann können wir auch beharrlich beten, auch wenn wir manches nicht verstehen. Wer hat denn Vers 13 noch? Super. Dankeschön.
Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft.
Genau. Paulus lenkt den Blick jetzt nochmal auf eine andere Sorte Christen, nämlich Christen, die in Not sind. In unserer Gemeinde aktuell würde ich sagen, ich wüsste von keinem, dass jemand total krasse, also akute Nöte hat. Krasse Nöte schon, aber nicht akut. So, ja, ist wie man es definiert, ja. Aber damals, da war es so, dass Menschen existenziell herausgefordert waren von den Christen. Da gab es zum Beispiel diese finanziellen Nöte, die die Jerusalemer Gemeinde hatte. Da waren so viele Leute und die hatten so ein weites Herz und haben gesagt, wir kümmern uns um die Schwachen. Die haben eine riesen Sozialarbeit aufgebaut, aber irgendwann war das eigene Ersparte auch alle. Und deswegen hat dann Paulus im Neuen Testament bei vielen anderen Gemeinden immer Werbung gemacht und gesagt, wir brauchen Kohle. Jerusalem braucht Kohle. Könnt ihr was schicken, spenden und die unterstützen? Ja? Und diese Nöte nehmt euch der Nöte der Heiligen an, heißt, wenn ich von Christen weiß, die in Not sind, dass ich nicht mein Herz verschließe, sondern gucke, wo kann ich vielleicht ein bisschen helfen. Es gab denn auch Nöte, die Paulus als Heiliger selber gekannt hat. Wir sind ja alle Heilige, gut. Ne? Aber er war eben auf Achse als Missionar, das kostet Geld, er kann auch nicht immer nur arbeiten. Er ist immer wieder ins Gefängnis gekommen, er wurde gesteinigt, eingesperrt, verleumdet, von Freunden verlassen und vieles andere mehr. Und er war auf Gastfreundschaft angewiesen, auf die Unterstützung, auf das Gebet von anderen Christen, auch aus Rom. Und in der wachsenden Christenverfolgung, da haben viele Christen dann ihre Heimat verlassen müssen, weil es da zu heiß geworden ist. Und dann gab es eben, ne, wenn in einer Stadt Christenverfolgung war, das hieß nicht, dass das ganze Land so war, dann ist man halt in die nächste Stadt gegangen. Und wenn du irgendwo neu hinkommst als Flüchtling, dann brauchst du Menschen, die dir helfen, dass du irgendwo ankommst, die ihr Haus öffnen und sagen, komm zum Mittag, quatsch dich mal aus, was ist denn los? Gastfreundschaft üben. Wir haben ja auch in unserer Gemeinde, ne, Christen, die wegen des Glaubens ihre Heimat verlassen mussten. Und wir versuchen auch in unseren begrenzten Möglichkeiten, dort neue Heimat zu schaffen und unser Leben ein Stück weit zu öffnen. Auch wir sollen lernen, über unseren Tellerrand als Gemeinde zu schauen. Nicht alles nur immer nur für unsere Gemeinde. Denn geben ist seliger denn nehmen. Und es gibt auch heute noch Christenverfolgung in der Welt. Wir haben mindestens einmal im Jahr von Open Doors jemand, der uns aus dieser Situation berichtet. Und wir versuchen dann auch mitzubeten und auch entsprechend Geld zur Unterstützung mitzugeben, damit diese Not ein Stück weit gelindert werden kann. Wir üben das also schon ein als Gemeinde, über den Tellerrand zu schauen. Und Gebet und Spenden können tatsächlich etwas helfen. Und wenn wir auch von jemand in unserer Gemeinde hier hören, der Probleme hat, dann kann ich immer nur sagen, muss nicht jeder wissen, aber wir sind füreinander da. Wer hat Vers 14? Ja. Spruch, den du am eigenen Leib erlebt hast, ne, dass Menschen dich verfolgen, dass, ne, also es Menschen gibt, die dein Christsein ja in Frage stellen. Ne? Du kannst nicht einfach in deine Heimat zurückkehren, dann bist du ein toter Mann. Segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht, sagt Paulus. Paulus hat hier keinen neuen Gedanken, sondern Jesus hat schon gesagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Aber diese Forderung von Jesus, die war so revolutionär. Die Christenverfolgung war noch so neu, weil ja alle sich erstmal damit auseinandersetzen mussten, dass diese Sache immer wieder rein sollte. Vergebt deinen Feinden. Paulus, der wusste selber, wovon er sprach. Er war jemand, der Christen verfolgt hat. Und als er dann die Seiten gewechselt hat, da waren seine ehemaligen Freunde auf einmal Feinde. Er musste fliehen, sonst wäre er umgebracht worden. Und auch Paulus musste dann lernen, wenn man ein Kapitel vorher, im Kapitel 11 im Römerbrief liest, die ihn nicht mehr haben wollen, zu segnen. Und gerade in Kapitel 11 im Römerbrief wird seine Liebe zu Israel nochmal deutlich. Feindesliebe soll unser Markenzeichen sein. Als Gemeinde, Stadtmission Prenzlau, haben wir keine Feinde hier im Ort. Einzelne von uns haben vielleicht Menschen, die sich gegen uns gestellt haben, die uns verletzt haben, die es nicht gut mit uns meinen. Auch hier fängt Feindesliebe wieder im Kleinen an, dass ich die Schritte gehe, die ich gehen kann. Als ich als Teenager dieses Wort gelesen habe, und da war ich schon Christ, da hatte ich auch so einen Schulfreund, der mich manchmal ordentlich verdroschen hat in Templin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde dich segnen. Ne? Und ich werde mich nicht wehren und nicht zurückschlagen. Der hat mich dann noch ordentlich durchvermöbelt, aber irgendwann war es langweilig für ihn. Und der hat dann abgelassen von mir. ich hatte dann im Familienkreis oder meine ersten Schwiegereltern, die waren, ja, mochten mich nicht, wollten mich nicht und so weiter, haben das alles boykottiert. Aber ich habe immer gesagt, nur weil ihr mich nicht mögt, heißt das nicht, dass ich euch nicht segne. Und ich habe dann für sie gebetet, sie gesegnet, manchmal nachts dann vor dem Balkon da noch so. Naja, und die Sache ist eigentlich dann, was die angeht, gut gewesen. Feindesliebe soll ein Markenzeichen unserer Gemeinde sein. Und wenn es mal dreht in diesem Land und die Leute auf einmal gegen Christen sind, wenn die auf einmal gegen Leute sind, die sich engagieren, für Flüchtlinge beispielsweise, dann sollen wir auch die segnen, die uns Böses wollen oder die Scheiben einschlagen. Denn damit triumphiert immer noch Gottes Liebe. Einzelne sind vielleicht zu weit, aber hier wird eine ganze Gemeinde rausgefordert. Und wir wollen als ganze Gemeinde zu dem stehen, was Jesus gut findet und unsere Feinde segnen. Vers 15. Wir haben es bald geschafft, Leute. Zwei Verse noch. 15. Ja. Ist wie so ein Poesiealbumspruch eigentlich, ne? Der passt immer. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir hatten ja vorhin schon in Vers 10 die herzliche Bruderliebe. Und hier geht Paulus jetzt noch einen Schritt weiter. Und hier wird richtig Zeit investiert. Denn wir reden hier von Israel, beziehungsweise von Rom, also von diesem Kulturkreis. Und wenn da jemand Party macht und sich feiert oder eine Hochzeit feiert, dann dauert das nicht einfach ein paar Stunden am Wochenende, sondern tagelang. Und damals haben die Leute jeden Tag gearbeitet, um jeden Tag ihr Geld zu verdienen. Und wenn du tagelang feierst, hast du tagelang Verdienstausfall. Wenn ich zu meiner Schwägerin nach Bonn zum Geburtstag fahre, dann sind ein paar Tage weg, wo ich nicht arbeiten kann. Ich muss also immer Urlaub dafür nehmen, weil es so weit weg ist. Und hier sagt er, freut euch mit den Fröhlichen, investiert auch die Zeit, die dafür nötig ist. Und genauso war das beim Trauern. Das war auch nicht so zack, bumm und Friedhof und jetzt alles vorbei, sondern das wurde richtig zelebriert, da wurde geweint, da wurden die Gefühle richtig rausgelassen. Und das bedeutete dann eben auch wieder Verdienstausfall. Und vor allen Dingen, wenn du fröhlich sein sollst, weil dein bester Freund heiratet, aber du hast selber gerade eine Lebenskrise, das fordert einen auch emotional heraus. Freu dich mit dem, dem geht's gut. Mir geht's gerade so schlecht, aber dem geht's so gut. Da sitzt man dann bei so einer Hochzeit und sagt, oh, die sind alle so glücklich und ich bin so schlecht dran. Und bei einer Trauerfeier, wenn alle dann weinen, ich bin nah am Wasser gebaut, wenn ich Leute heulen sehe, oh, ganz schlimm. Ja, das kann ich gar nicht. Weil dann weine ich irgendwann auch mit. Und ich bin Trauerredner auch noch irgendwo. Weint mit den Weinenden, zeig Herz. Sei so bei den Menschen dabei und investiere Zeit. Wisst ihr was? Mit Zeit, da haben wir es ganz schwer. Denn Zeit ist ein knappes Gut geworden. Und wir leben in einer Welt von Individualismus, wo man nicht mehr zusammen weint und zusammen feiert, sondern wo jeder sein eigenes Ding macht. Zeit für das Miteinander zu investieren, dass ihr heute zum Gottesdienst gekommen seid, da habt ihr Zeit investiert. Ihr hättet doch ausschlafen können oder brunchen gehen oder was auch immer. Und wir sehen das auch in unserer kleinen Gemeinde, dass manchmal die Teilnehmerzahlen in den Gottesdiensten oder Mitgliederversammlungen oder bunter Abend oder so eine Sachen, oh, das könnte schon mehr sein. Ich kann das verstehen, weil wir alle auch am Kämpfen sind, auch im Alltag oder die viele jedenfalls. Aber hier sagt Paulus, investier Zeit, freu dich mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Sag ja zur Gemeinschaft, mach nicht dein eigenes Ding, denn du gehörst zum Leib Christi dazu, zur Gemeinde. Letzter Vers und dann mache ich ein Fazit. Vers 16.
Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug.
Mhm. Ich hatte es schon gesagt, in der römischen Gemeinde, da gab es hier ganz verschiedene Meinungen, Strömungen. Da kamen die Menschen aus dem ganzen römischen Reich zusammen und da gab es dann die jüdisch geprägten, dann gab es die heidnisch geprägten und da gab es dann wieder ganz viele Abstufungen. Und da, wo verschiedene Meinungen sind, da streitet man sich ganz oft, weil entweder du streichst die Wand rot oder grün oder weiß oder was auch immer. Da kann man kann sich über alles streiten und das gibt es auch in christlicher Gemeinde, dass man sich streitet. Und meine Erfahrung ist, dass man sich nicht wegen den wichtigen Dingen streitet, wegen den grundsätzlichen Dingen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir neue Menschen sein können. Darum geht es gar nicht, sondern geht es um Taufverständnis als Baby oder Erwachsener oder was auch immer. Oder den Musikstil oder ob der Pastor eine Krawatte trägt oder nicht. So eine Sachen. Und diese Probleme, die gab es bei den Römern eben auch so ein bisschen. Probleme fangen meistens damit an, wenn jemand sagt, so wie ich es erkannt habe, so wie ich es haben will, so soll es sein. Wenn sich jemand für klüger hält oder für besser als die anderen. Und wenn dann noch ein anderer ist, der auch so eine starke Meinung hat, dann prallt das eben aufeinander. Und dann gibt es dann ein paar, die sagen, der hat recht und ein paar sagen, der hat recht. Und Paulus sagt, alles Quatsch. Jesus hat recht und Jesus hat gesagt, wir sollen einander annehmen in seinem Namen und wir sollen diese Unterschiede, wir sollen das Positive dabei sehen, das, was uns miteinander verbindet und nicht diese über Kleinigkeiten streiten. Man kann doch auch, wenn jeder ein bisschen nachgibt, eine gute Lösung finden. Ich bin ganz stolz auf unsere Gemeinde, dass wir so gut durch die Corona-Zeit gekommen sind. Wir hatten unterschiedliche Meinungen, ja? Und wir haben das aber stehen lassen und sind gut durch diese Zeit miteinander gekommen, ohne uns zu streiten. Das ist also möglich. Gottes Liebe, die durch gegenseitige Liebe und Anteilnahme in der Gemeinde sichtbar wird, die soll auch hier sichtbar werden, wenn wir uns vertragen. Eines Sinnes sein heißt, eine gemeinsame Lösung finden. An einem Strang ziehen, nicht gegeneinander, dann geht die Energie doch weg. Aber wenn wir alle in einer Richtung ziehen, dann wird das was. Bei der letzten Gemeindefreizeit am Strand an der Ostsee, da haben wir Tauziehen gemacht. Wer war dabei? Na, gar nicht so viele heute dabei davon. Nächste Gemeindefreizeit müssen wir es vielleicht wieder machen. Aber da war die Mannschaft, die eben am meisten mit vereinten Kräften gezogen hat, die war eben auch die Stärkste. Und so ist es doch auch, dass wir als Gemeinde stark sein können, wenn wir uns nicht streiten wegen Lappalien, sondern wenn wir in eine Richtung gehen und sagen, ja, wir wollen in Gottes Namen das und das tun und wollen gemeinsam eine Richtung einschlagen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Gemeindemitgliederversammlungen machen, wo natürlich jeder von uns hier auch Nichtmitglieder dabei sein können, damit wir überlegen, in welche Richtung geht's denn? Ja? Und dann kann die Energie gebündelt werden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Was sind hohe Dinge? Damals gab es in den Gemeinden ganz viele so charismatisch orientierte Leute und die haben dann gleich Prophetien gehabt und haben Visionen gehabt, was alles von Gott kommt. Die Sachen sind ja nicht schlecht, man muss sie halt prüfen. Darum ging es, glaube ich, in der letzten Predigt. Ja? Wichtig ist, dass jemand, der solche Begabungen oder von Gott so Sachen hört, dass der nicht wichtiger ist als jemand, der Kaffee kocht oder Toilette putzt oder was auch immer. Sondern wir alle erfüllen wir alle füllen einen Platz in diesem Organismus aus. Haltet euch zu den niedrigen Dingen. Besinnt euch auf das, was euch verbindet, das, was wirklich wichtig ist. Und ich finde Paulus so toll im 1. Korinther Kapitel 13, da schwärmt ein ganzes Kapitel von der Liebe Gottes und er sagt, wenn ich total die Offenbarung hätte, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte und ich hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Die Liebe zählt. Die Liebe, die verbindet dieses Miteinander hier auf der Tafel. Die Liebe soll unser Markenzeichen als Stadtmission sein in diesem Jahr 2025. Und jeder von uns hat vielleicht so einen Punkt, wo er sagt, ah, da habe ich Probleme oder das müsste ich mir mal vornehmen. Dann nimm dir das bitte vor und dann geh doch den Schritt. Denn es ist deine Gemeinde Meine Gemeinde braucht mich, das bedeutet, dass du die Schritte, die du gehen kannst, gehst. Dass die Schritte, die ich gehen kann, dass ich die gehe. Und dass wir gemeinsam vorwärts uns entwickeln. Und ein neues Leben und eine neue Liebe und eine neue Ehrlichkeit und eine neue Kraft durch Gottes Geist. Dass wir das in unser Leben, in unsere Gemeinde reinlassen. Und dass wir erwarten, hey, dass Gott uns den Rücken stärkt und dass er uns dorthin bringt als Gemeinde, wo er uns haben möchte. So habe ich Paulus jedenfalls verstanden und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen da mitnehmen und uns anfeuern, dass wir mutig Schritte gehen. Amen.